Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Rollenspiel-Podcast mit unseren Podcastrophysikern.
Andi.
Ha!
Andreas.
Und Kevin. Ja, ich habe mir vorher Gedanken gemacht, was ich sagen will. Das liegt daran, dass es so unmenschlich früh ist. Mein Gott. Ich bin muss um halb neun aufstehen. Wie schlimm ist das? Zweiter Kaffee schon.
Schrecklicher Arbeitstag.
Ja. Wirklich.
Das war unser Thema nochmal.
Weil zum Beispiel halt in Deutschland sind Städte zum Beispiel gut ausgebaut, während in anderen Gegenden der Welt Städte nicht so gut ausgebaut sind. Da hast du vielleicht auch gar keinen Job, dann ist es egal, wann du aufstehst.
Over to you, Kevin. Oder du könntest in Nordkorea leben, da ist alles für dich geregelt.
Stimmt. Wann du klatscht, wann du schläfst,
wann du eine Stadt baust.
Ich glaube, das ist auch sehr einfach, da reinzukommen, oder?
Reinkommen?
Ja.
Ich glaube, bin ich mir nicht mal sicher. Ich
weiß nicht.
Ich glaube, du kommst nicht weit rein.
Aber wenn du wie heißt der aktuelle?
Nicht ich möchte... Ich möchte
ja, na, okay, keine Werbung.
Spiel mal hier die nordkoreanische Nationalhymne. Lil Kim, ja. Lil Kim und drop die heißesten Beats.
Ja, wisst schon, dass der
Drop Beats und Bombs.
Der nordkoreanische Führer sorgt dafür, dass die Sonne scheint.
Ja, ein Glück.
Kannst du das Gegenteil beweisen?
Dann hoffe ich, dass es ihm gut geht, sonst geht morgen die Sonne nicht auf.
Also ich weiß nicht, da ist doch mal einer rübergeschwommen. Den haben sie aber halt natürlich direkt gecasht und ich bin mir nicht sicher.
Ich glaube, die werfen dich nicht raus. Ich vermute, du verstirbst im Gefängnis.
Oder du wärst halt, wenn der internationale Druck groß genug ist, wärst du wahrscheinlich ausgetauscht gegen Geld und Koks oder
ja,
so.
Ja, aber ich glaube, es waren Deutsche auch schon in Nordkorea gefangen und den kriegst du nicht so einfach raus.
Ist schwierig ohne Druck.
Ich würde jetzt auch...
Weil, was willst du denen halt auch... Weil du bist ja nur dort und erzählst denen dann Geschichten von mehr wie 3 Fernsehprogrammen.
Wie ein Verrückter. Ja. So. Und dass die Sonne von alleine aufgeht.
Ja, das ist ja...
Ja, und die Regierung fragt dich, arbeitest du für irgendeinen Nachrichtendienst? Nein. Dann, was soll denn mit dir?
Würde jemand sagen, der Nachrichtendienst, aber
ich glaube auch, die Waterboarden nicht, bis du ja sagst. Das ist, bis du sagst, da sind 4 Lichter. Okay. Festung Europa.
Bald. Genau.
Was?
Die ist es. Es ist halt sehr schwer, die zu managen, weil sie so groß ist. Im kleinen Maße kann man auch in Rollenspielen Festungen und Städte managen.
Es geht.
Unser Thema heute:
Festungen und Städte zu managen.
Settlement Management.
MBU. Mobile Bauunit.
Ja, ich führe es. Es ist noch zu früh.
Du weißt, was du meinst.
Wie wir auf die Idee gekommen sind, und zwar: wir machen demnächst Heroes Staffel 2 und wir wollen der Stadt ein bisschen Charakter geben. Also, dass die Stadt sich weiterentwickelt neben der Heldengruppe. Und dann haben wir überlegt, eine Stadt ist irgendwie auch nur eine große Basis oder ein Dorf, egal. Also, das ist ja immer dasselbe Konzept. Wie nennt sich das in Videospielen? Crafting ist es ja nicht. Crafting sind ja Dinge.
Management.
Aber Basenbau oder so heißt der Tag bei Steam, nehme ich an. Also, im Basenbau im weitesten Sinne. Und wir haben uns verschiedene Spiele dazu angeguckt, um uns inspirieren zu lassen. Ich habe jetzt schon...
Kopfweh.
Nee, ich habe eins gefunden, das einfach gut funktioniert und die anderen, die ich mir angeguckt habe, habe ich euch nur zur Bestätigung angeschaut, um zu wissen, die funktionieren nicht. Deswegen fangen wir doch mal mit einem der wildesten. Ah nee, du hast eins der einfachen, ne?
Weiß, das ist unklar. Na, das ist...
Ah, so kann man bei Blades bei allem antworten.
Ja.
Alles ist einfach, aber gleichzeitig auch sehr unklar.
Mach eine Glock. Mach eine Glock, wird schon irgendwie gehen.
Ich mach die Glock, könnte übrigens so Slang sein für dich geheim. Jungs, macht die Glock, ne?
Ich Glock auch.
Alright, time to Delta.
Ich würde, fangen wir mit dem kompliziertesten an.
Kevins Excel?
Ja.
Also das wollte ich einfach
nur als... Oder bist du noch zu früh?
Ich bin erstmal zu früh und das wollte ich als Negativbeispiel.
Okay, alles klar. Dann fangen wir nochmal mit Blades an. Ich finde, Blades hat ein solides System.
Blades ist halt, ich nehme es jetzt einfach mal direkt vorweg, Blades ist halt sehr einfach und gleichzeitig irgendwie aber auch kompliziert in seiner Einfachheit, weil es hat halt viel einfaches Zeug. Die Regeln an sich sind ja einfach und das Konzept, aber es ist halt viel von einfach. Und der Städtebau in Anführungszeichen ist halt ähnlich. Also man muss da jetzt auch schon wieder runterbrechen. Du hast ja als erstes hast du so eine Art Crew-Mechanik. Bin ich Assassine-Gruppe, bin ich...
Also deine Crew hat auch ein Konzept?
Deine Crew hat ist keine Stadt in diesem Sinne, aber sie hat halt ein Konzept.
Ein Charakterblatt hast du quasi.
Ja, genau das und das. So. Dann hast du, gibt es noch Reputations. Das ist im Grunde, wie der Name schon sagt, ja,
wie
was ich halt anfangen kann.
Ja, ja. Von der Stadt oder von wem?
Von, im Grunde von allem.
Okay.
Es gibt verschiedene Factions, die haben auch wieder Punkte, also es können einzelne Teile der Stadt sein. Und dann hast du ja auch noch dein Lair. Und dein Lair kannst du quasi aufrüsten oder deine Gegend, wo du dich befindest, deinen Turf, mit Dingen, die dir helfen oder nicht. Es ist, ich finde es an sich nicht schlecht, aber es hat für mich dieses typische Blades-Ding. Es ist irgendwie manchmal so ein bisschen viel wieder, weil du musst, wenn du es jetzt genau machst, musst du alle möglichen Factions andere tracken, weil du hast ja auch eine Relationship mit allen anderen Factions. Theoretisch, wenn du in deiner Stadt oder in deiner Basis was verbesserst, musst du es jemand anderem wegnehmen. Und das ist halt für mich, und das ist es aber nicht unbedingt Blades-spezifisch, es läuft so ein bisschen drauf raus, du brauchst eigentlich, also ich sag mal so, du baust jetzt, keine Ahnung, du baust eine Mauer um dein Lair, du wirst schwieriger eingenommen. Jetzt implizierst du aber eigentlich schon automatisch, dass da möglicherweise mal was passieren muss.
Ja.
Baue ich diese Mauer nicht und werde nicht angegriffen, weißt du?
Das ist ja witzig. Ich baue halt wie bei Risiko, pass auf, hier machen wir beide keine Einheiten hin, okay?
ja, es ist halt...
Ein Stück weit ist es auch als Aggression zu verstehen. Wenn ich eine andere Gruppe bin, du baust eine Mauer, frage ich auch, warum baust du eine Mauer? Hast du Angst, ich greife dich an? Also, hast du vor, mich anzugreifen?
Ja.
Angriff!
Ja, nein. Das ist ja auch okay, aber auch schon dem Spielleiter gegenüber, weißt du?
Ja.
Nutze ich das aus, dass sie keine Mauer bauen. Er baut eine Mauer, will ich jetzt angreifen? Suche ich mir einen anderen Weg, um ihn trotzdem anzugreifen? Ich meine, das ist ja auch ein bisschen das Konzept von Blades, dass die anderen Fraktionen dich eh belästigen oder angreifen. Aber es impliziert halt immer so ein bisschen, ich tue X, das impliziert halt Y kommt irgendwann oder auch nicht.
Also aber ist das nicht gut? Ist das nicht gut? Da kann man sagen, pass auf, wir investieren nur in Mauern und Mauern ist ein bisschen doof. Ja, in Verteidigung.
Ja.
Und dann heißt es auch so viel wie, da haben wir Bock drauf.
Okay, aber dann
oder ist heißt das, wir haben gar keinen Bock drauf, deswegen investieren wir unsere Gummipunkte da rein, damit wir uns damit nicht belasten
müssen. Weil sagt der Spieler, ja, ihr habt halt 4 Verteidigungen, euch greift halt keiner an. Aber ihr wächst auch nicht, weil ihr alles in Mauern investiert. Ja. Also,
es ist halt so ein bisschen bei Age of Empires.
Ja, es ist so ein bisschen, wie gesagt, der Gedanke ist ja nicht verkehrt. Aber es ist halt so ein bisschen...
Ich frage kurz nach, wie ist das denn geregelt von den Ressourcen? Kann ich einfach Mauern bauen ohne Ende oder muss ich da irgendwo losziehen und Ressourcen besorgen?
Du
hast
so eine gewisse Stadtkarte, die du einnehmen kannst. Und das läuft über... ich will nicht lügen, ich habe es nicht im Detail jetzt komplett durchgelesen. Das läuft im Grunde über, erfüllst du Aufträge und so, dann kriegst du Reputation. Okay.
Und hat es auch so eine Art Tech-Tree? Ich darf erst, baue erst eine Mauer, bevor ich
Es hat eine Roadmap, der du folgen kannst oder auch nicht.
Ja, gut.
Wie ist halt steht aber auch wieder so ein bisschen schwammig drin. Ja, wenn nicht, dann ist es eigentlich schwieriger und bla bla bla.
Hauptsache, ihr habt Spaß.
Und ja. Ist es immer der, die es wird alles über Clocks geregelt, oder?
Ja.
Nein, eigentlich über Ressourcen. Also über XP im Grunde.
Okay. Ach stimmt, da war was. Du kannst XP dann in die Ding buddern. Ja.
Ich weiß noch, Heikos Labor damals haben wir doch auch über eine Glocke gemacht. Irgendwie,
ja, genau.
Das ich finde das nicht schlecht. Es braucht aber eigentlich saubere Regeln. Ich mag zum Beispiel diesen Gedanken bei Blades, dass du da auf deinem Charakterblatt, ich steige auf, ich kreuze mir eine neue Spezialfähigkeit an. Ende. Das ist clean.
Ja.
Mit diesen Clocks, da geht's schon los. Heißt es jetzt 4 oder 6 oder 8? Und da gibt's ja auch diverse Severity-Ratings bei Blades. Aber es ist oft so ein bisschen wonky, habe ich das Gefühl. Also so, nicht wonky, aber so ein bisschen reglementiert, aber irgendwie dann doch nicht da, wo es drauf ankommt. Da ist immer so ein bisschen so plus minus.
Also wie alles bei Blades.
Ja.
Alles so ein bisschen aus dem Gefühl heraus.
Ja, Feelings.
Wir können Richtung Komplexität in die Richtung gehen, weil ich habe was so ähnlich ist, aber 1000-mal besser. Und eins, das ist so kompliziert, aber irgendwie cool.
Okay.
Dann haben wir, was auch immer du für eine Abomination hast.
Arbeiten wir uns doch weiter zu dem nächsten
komplizierteren. Ich weiß nicht, ob Mutant Year Zero komplizierter ist, aber ich habe es komplett durchschaut und bin sehr überzeugt davon, weil es wirklich spaßig ist. Und zwar hast du bei Mutant Year Zero eine Ark. Und eine Ark ist im Prinzip eine Festung. Also du wohnst zum Beispiel in einem,
Einfach mal für ein zukünftiges Thema und wenn es auch nur so ein Drei-Stühle-Thema ist, Benennung von den gleichen Sachen. Wie, wenn ich das halt eben schon gehört habe, ja, du hast halt irgendwie deine Crew, du hast deine Reputation, du hast dein Lair. Das sind halt alles unterschiedliche Namen, die cool sind für ein und dieselbe Sache.
Für ähnliche Dinge
für
tatsächlich.
Ähnliche Dinge,
weil du hast halt auch schon wieder irgendwie dann mehr Verwaltung und mehr Sheet.
War Blades nicht auch so ein Verbrecher mit den Attributen? Haben die nicht statt Stärke irgendwie
Virility genommen oder so? Also,
naja, wir waren auch nicht besser mit unserem Destitute bei Neomancer.
Hey. Und
Fluent.
Wir sind auch in die Falle getappt.
The struggle was real.
Aber das war aber auch kein Attribut oder Skill, den du oft brauchtest. Das war nicht so relevant.
Naja, es geht nur darum, dass du möglichst coole oder anders andere klingende Wörter benutzt für ein und dieselbe Sache.
Ja, ich zitiere das Stalwart, was wir benutzen, diesen Black Hack. Da steht, pass auf, you know the drill. Hier steht Stärke, Geschick, Intelligenz, Wisdom. Go, verteil deine Punkte. Denke ich mir, das ist ehrlich.
Ja.
Das will ein Rollenspiel sein. Das ist nicht fancy. Das sind zwei Seiten. Er will damit nicht viel Geld verdienen. Er will keinen Preis gewinnen. Er will sagen, wollt ihr Spaß haben? Hier habt ihr 6 Attribute. Ihr wisst, wie es geht, Jungs. Los geht's.
Es ist ein bisschen wie wenn du im Nobel-Restaurant sitzt und das wird dann hier auf so einem Servierwagen gereicht. Der brennt mit einem Feuerwerk. Aber du kriegst halt doch irgendwie nur eine Schuhsohle als Schnitzel. Hat auch nicht geholfen, die Präsentation.
Selbst wenn es ein gutes Schnitzel ist, ist dasselbe Schnitzel auf normalen Teller auch okay.
Schnitzel. Ja,
genau.
Schnitzel.
Ja, das Auge ist mit, aber am Ende ist Stärke, Stärke.
Ja, am Ende ist Stärke, Stärke. Und ich sage jedes Mal in allen Spielen, Würfel auf Dexterity ist Agility. Okay, du weißt, was ich meine.
Ja.
Im Deutschen übersetzt man es beides ähnlich, würde ich sagen. Egal.
Ja.
Auf jeden Fall, du hast eine Ark und die Ark ist schon mal ganz cool. Du wählst aus, was für einen Flavor du haben willst. Zum Beispiel haben wir ein gestrandetes Schiff, so eine Yacht in der Wüste. Du könntest aber auch haben ein altes Gefängnis oder ein Autoparkhaus oder ein altes Labor. Scheißegal, das ist nur Flavor.
Beim Computerspiel war es irgendwie auf so einer Ölinsel.
Also eine Ölinsel, so ja genau. Also du bist in der Postapokalypse, da kann ja alles rein. Das ist schon mal cool. So, jede Ark hat 4 Werte und das finde ich sehr greifbar. Mhm. Und so hast du einen Food Supply, die gehen immer von 0 bis 50 ungefähr. Und dann heißt, wie viel Essen habt ihr? Dann Culture, finde ich fantastisch.
Ja.
Wie kulturiert seid ihr? Mhm. Technologie, klar, was ist eure Technologie? Und Warfare, das sind so Mauern. Und alles hat einen Tech-Tree, der aber jetzt nicht wirklich getech-treed ist. Nur bei manchen Sachen, wenn du zum Beispiel eine Bar bauen willst, brauchst du vorher eine Distillerie. Oder wenn du Marketplace haben willst, brauchst du mindestens Kultur 10. Und so weiter.
Ja.
Und es funktioniert so, und das gefällt mir am besten, am Anfang des Spielabends sagt jeder, an welchem Projekt er arbeitet.
Hm.
Und das wird gar nicht groß ausgespielt, sondern dadurch definierst du deinen Charakter einfach so ein bisschen aus. Zum Beispiel hat der Affe, der Techniker ist, hat gemeint, er will eine Werkstatt bauen. Okay, das macht ihn noch geiler. Oder wir haben eine Schildkröte dabei, der ist Chronist, der hätte gerne ein Museum gehabt. Dann arbeitet er im Museum. Und dann steht da
zum Beispiel, geht Holz hacken, wir haben jetzt Feuerholz.
Ja, dann haben wir, vor allem, du hast da keine so große Belastung fürs Ingame, kannst dich aber damit belasten, wenn du Bock drauf hast. Zum Beispiel kannst du für dieses Museum dann im Game wieder coole Sachen finden. Sagen, hey, pass auf, du hast 2 Bücher gefunden, kriegst plus 2 auf dein Museum.
Mhm.
Freut sich jeder. Sagen, ja, cool, mein Museum ist besser geworden. Und dadurch wird die Ark, jetzt so am 9. Spielabend, hat die ziemlich viel Charakter, weil diese ganzen Projekte ja da sind. Also das sind irgendwelche Türmchen und das sind irgendwie die Bar und das Museum ist da. Du kannst doch sowas erfinden wie Kannibalismus. Macht Food nach oben, aber ich glaube, die Kultur ja nach unten.
Ja. Andere Probleme.
Okay, das heißt, die Sachen können auch nach unten.
Funny Fact. Ja, passiert tendenziell nicht so
wahrscheinlich
oft.
Wahrscheinlich bei Warfare eher, wenn du angegriffen worden bist und viele Truppen verloren
Funny
hast.
Funny Fact, Kannibalismus musst du eigentlich nicht erfinden, den musst du nur etablieren.
Tatsächlich. Und was auch witzig war zum Beispiel, es gab am Anfang kein Rechtssystem in der Ark. Es wurde einfach Faustrecht. Jetzt haben sie ein Rechtssystem etabliert. Das ist sehr schlecht, aber es ist da.
Ja.
Es gab zum Beispiel ein Rechtssystem, da hat jeder einfach nur, wenn er was angestellt hat, so einen Marker bekommen, den er rumtragen musste. Ja klar, wenn du den wegwirfst, war er halt weg, ne? Die Ehrlichen wurden härter bestraft, ein bisschen wie bei der Steuer.
Aber auch hier könntest du dieses System easy pimpen und sagst, naja, wir haben es jetzt ein bisschen besser gemacht, du hast jetzt immer noch den Marker, aber diesmal haben wir dir an den Hals getackert mit einem
Seil. Ja, das wäre die barbarische Wahl, diesmal.
Also nicht jetzt so, dass du drauf gehst, sondern einfach nur, du kannst das Ding halt nicht wegwerfen, ohne weiteres.
Sie haben statt, das wäre wie tätowieren, aber sie haben stattdessen mehr oder weniger eine große Tafel in der Ark eingeführt, wo alle Namen stehen, was auch okay ist.
Was aber aus Kreide ist, wo man ganz leicht drankommt.
Weil ich glaube, die ist sogar versteckt, aber ist egal. Okay. Auf jeden Fall, da steht so, die Projekte sind relativ klar, da steht zum Beispiel ein sogenanntes Develop Requirement, das heißt, du brauchst zum Beispiel Food 20, um eine Taverne zu machen oder so. Dann die Skills, auf die du würfelst, das sind immer die gleichen, das liegt am System, das hat nicht viele Skills, aber geht entweder, musst du stark sein oder klug.
Ja.
Fertig. Manchmal geschickt, weil du kannst zum Beispiel auch statt einen Stall zu bauen, kannst du auch jagen gehen einfach. Das ist für so Nips, ich will nicht lügen. Sagst, hey, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Dann geh einfach in die Zone und hol Zeug. Und dann so, ja, okay.
Hier ist eine random Tabelle.
Das schadet nie. Das macht auch immer so einen Einmaleffekt. Und du hast aber nichts, was sich groß in der Ark verändert. Was wollte ich noch sagen? Genau, dann kriegst du die sogenannten Punkte, die du erreichen musst. Ist immer von den Spielern abhängig, auch sehr klug. Sagen wir, ihr seid zu dritt. Und da steht dann NPCs mal 1 oder mal 2. Und das sind die Erfolge. Und realistisch gesehen brauchst du 1-2 Abende für so ein Projekt. Fertig.
Okay, das ist schön. Das hat man.
Ja, und das ist einfach, da steht auch steht A klar drin, was es tut. Nicht wie bei Blades. Du hast jetzt ein Labor. Du kannst Laborsachen machen.
Nee, random Chemikalien.
Da steht halt drin, du hast jetzt Technologie 10 und zum Beispiel, das ist auch ein netter Effekt, bei Technologie 10, zum Beispiel 12 kann man dann, da ist es ein bisschen schwammig, was man kann, aber Food zum Beispiel, am Ende des Abends würfelt man bei Mutant Year Zero und es sterben immer W6 Leute. die verhungern in deiner Ark. Du hast so 200. Und wenn du halt Food 10 hast, W6-1 und Food 20, W6-2 und irgendwann stirbt niemand mehr. Weil du genug Food hast.
Oder Kannibalismus einführst.
Oh, ja, beides.
Die eh sterben, können gegessen
genau.
werden. Gibt plus eins für die nächsten.
Oder zum Beispiel wurden sie jetzt infiltriert von so einer Sandreligion, die an den Sand glauben und den Sand essen.
Und, ist schon ein geiles...
Nein.
Es ist schon irgendwie ein geiles Setting.
Und, so. Ja, aber die sind super robust, weil die essen halt radioaktiven Sand und sonst nichts. Und versuchen aber die Bürger alle zu überzeugen, auch Sand zu essen. Und jetzt haben sie mehr oder weniger so ein kleines Klerusproblem. Aber sie haben dadurch Kultur dazu bekommen, weil sie haben Kirchen, Friedhöfe.
Ja.
Aber halt alle in dieser verrückten Sandreligion.
Ja. Hat was.
Einer muss auch demnächst unter sandreligiösen Riten heiraten.
Ich mag dieses, vielleicht ganz kurz davon wegzudriften, aber das ist doch auch irgendwie daher, diese Ressourcenpunktsysteme, die wir mal teilweise mal hatten bei Pirates oder so. Diese W8, W...
Ja, das ist da gar nicht.
Aber ja, W12, W10, W8, sowas kannst du ja hier bei einer Basis auch relativ einfach machen.
Ja.
Also du kannst ja quasi ein bisschen wenn du keine Punkte willst. Ihr habt jetzt Essen W10.
Ja.
Lasst ihr die Fremden rein? Ja. Okay, dann würfel auf Ressourcen, wenn ihr sie verhungern lassen will. Okay, ihr habt nur noch Food W8, weil ihr fremde Leute rein.
Aber bei W10 haben wir auch gemerkt, der geht so schnell nicht runter. Der geht ja nur bei 1, 2 runter.
Ja, du musst halt, wie du das genau gestaltest, ist halt
überlassen. Bei jedem Einzelnen, der was isst.
Aber das fand ich bei Alien, fand ich eigentlich auch ganz nett. Wir haben es nicht so oft gebraucht, da hattest du ja theoretisch auch diese Ressourcenpunkte für Muni, Luft,
blablabla. Tatsächlich hat das Mutant Year Zero hat das Ressourcensystem auch gar nicht so drin mit diesen W8, W6 und so. Das haben wir beim Hexsystem wieder drin, schon sagen. Und tatsächlich jetzt kurz zum Schwenken über zu, wenn man das auf eine Stadt anwenden würde, was ich vorhatte bei Heroes. Dann, du hast da zum Beispiel jetzt nicht Food Supply, Culture, Technology, sondern das aus Blades. Du hast zum Beispiel Meinung der Bürger. So, die startet bei 7 oder so. Die finden euch, okay, ihr seid da. Jetzt machst du coole Sachen, dann mögen dich die Bürger wieder. Dann hast du Meinung der Regierung. Amanda Waller kommt halt und sagt, ich will, dass ihr Folgendes tut. Und dann, wie ihr euch halt verhaltet, und du könntest eigentlich machen ein Projekt für Amanda Waller. Ja. Das muss nicht groß ausgespielt werden, weißt? Ja. Das ist dann so eine kleine Black Ops, du machst irgendwas, was so halb semi-legal ist, kriegst aber plus W6 auf Regierungsmeinung. Und dann noch die Basis ausbauen, die eigene, den Stark Tower, weißt? Da würde ich jetzt nicht mal sagen, Defense und Technology, sondern einfach nur der Tower an sich, wie viele Punkte der hat. Wie wohnt ihr?
Weil wenn am Ende der Staffel Loki kommt, dann kommt Loki, ob du eine Mauer gebaut hast oder nicht. Aus dramaturgischen Gründen.
Genau, aber halt so, ich finde gerade Meinung der Öffentlichkeit und so ist eigentlich ganz spannend. So, will ich ein Projekt haben, dann kannst du auch sein am Anfang bei der Besprechung, pass auf, einer muss jetzt was für die Öffentlichkeit tun. Das sehe ich total bei Superhelden.
Der fliegt
pass
jetzt
auf,
mal rum
der, und pass auf, der
Homelander halt.
Alle Katzen in allen Bäumen.
Ja, hey, der Schlechteste von euch geht jetzt einfach raus. Ja, pass auf, du bist eh useless mit deiner Superkraft. Was bist du?
Der Wort.
Ja, aber oh Gott, nein, schick nicht den Wort.
Aber für alle anderen da draußen bist du immer noch ein Gott, weil du einfach Fähigkeiten hast.
Ja, die Katze vom Baum geholt. Explodiert, aber sie ist unten. Ja, aber das, da kriegst du so ein bisschen ein einfaches System für die Basis.
Ja. Ja, bei Gloomhaven, dem Brettspiel, gibt es ja auch in der Form, dass du halt, wenn du Sachen beim Händler kaufst oder dich segnen lässt oder Aufträge innerhalb der Stadt machst, dann gehen halt auch bestimmte Werte hoch. Das heißt, es ist halt eher passiv, weil du ja sowieso diese Sachen erledigst. Aber trotzdem ist es einfach so ein Gefühl von Progression. Die Stadt entwickelt sich weiter, weil du halt auch viel für die Stadt tust.
Ich mag es halt nur nicht, wenn das irgendwann anfängt, so ein bisschen egal zu werden. Weil, also bei Blades zum Beispiel hast du ja auch, das gehört da irgendwo in dieses Gesamtkonzept auch rein, du hast ja zum Beispiel auch Henchmen, also als Gruppe selbst. Und die sind halt x groß und dann sind die natürlich stärker oder schwächer. Da denke ich mir aber auch wieder, ja, ist okay, es ist aber wieder was ich verwalten muss. Und ich glaube, wir haben auch schon mal irgendwann drüber diskutiert, ich will halt eigentlich nicht meine Henchmen irgendwo hinschicken, dass die was tun. Weil das ist entweder nur ein Würfelwurf und ich habe keinen Einfluss drauf oder irgendwie auch egal.
Aber willst du es nicht doch? Ja. Manchmal zum Beispiel, du hast so ein richtiger kleiner, du willst irgendwas schnell erledigen. Pass auf, zum Beispiel bei Mutant Year Zero war letztens das, wir müssen mit dieser einen Enklave, die müssen wir kurz informieren, wir wollen die zu einem Fest einladen. Mhm. Will ich das ausspielen?
Nein,
kann ich machen. Nein. Aber du schickst stattdessen deine Henchmen hin und wenn die halt gut sind, kommen die und alles ist cool. Wenn du Idioten hingeschickt hast, wieso haben wir Krieg mit denen?
Ja,
was habt ihr denn gesagt?
Ja, okay, passt. Aber da geht's schon wieder los. Wie definierst du jetzt, ob die gut oder Idioten sind?
Punkte halt.
Genau. Aber dann könnte ich ja auch gleich selbst hingehen und sagen, das machen wir schnell
aus. Willst du ja aber nicht. Nee, vielleicht, weil die Zeit nicht reicht.
Vielleicht auch nicht, okay.
Ja, genau, aber das sind ja gerade, die Frage ist, ich finde bei so so System bist du nie in der untersten Position.
Ja.
Du bist nicht der Henchman, du musst eigentlich der Chef der Burg sein.
Ja. Ja, darfst aber auch nicht Shepard sein, Commander Shepard, der halt alles micromanagt und überall hingeht und jeden Auftrag selbst annimmt.
Oder wie jede Star Trek-Serie. Ja. Die Bridge-Crew geht natürlich nach unten und untersucht den toxischen Planeten. Das ergibt, ergibt keinen Sinn.
Oder bei Cyberpunk, I'm dying. Wie, das ist ein Shootout in Blaula. Ja, auf Time.
Ja, oh da, ja, da haben wir. Okay, dann kommen wir mal zu meinem Thema.
Also, achso, nochmal ganz kurz zurück vielleicht. Das ist auch so ein bisschen bei. Also, wie gesagt, ich mag es halt nicht, wenn es dann zu sehr in das. Hey, kriegt jetzt plus eins auf irgendeinen Scheiß. Dann finde ich es besser, wenn man sich ein bisschen mehr in der narrativen Richtung.
Also, doch lieber Blades. Du findest Blades aber nicht gut, weil es unklar ist.
Festbeißt. Ja, aber wenn es zu spezifisch wird.
Also du hättest es gerne perfekt spezifisch.
Genau.
Okay, hard to please, sag ich mal.
Ja, weil wenn es zu spezifisch wird, kommt wieder dieser Punkt, dann muss ich es eigentlich forcen, dass mir überhaupt was bringt, oder ich lasse es ganz, dann brauche ich es auch nicht kaufen.
Tatsächlich habe ich, glaube ich, kein System, wo es zu spezifisch ist, außer das, was jetzt noch kommt, das von Kevin.
Ja. Okay.
Also meins ist ultraspezifisch, ich bin auf deins gespannt.
Okay, go.
Okay. Dann reden wir mal über Dungeons & Dragons.
Dein Glück!
Ich weiß, ich habe schon lange gewartet.
Hat DSA eigentlich ein Stronghold-System?
Bestimmt irgendwo, ja.
Da gibt's bestimmt, es gibt bestimmt so eine Box, die heißt Festen und Burgen.
Festen, Burgen und Gemächer. Wahrscheinlich heißt es wirklich so.
Festen, Burgen und Gemächer.
Das kann Festen? Ja, gell, die Mehrzahl.
Ja. Ja. Festen, Burgen und Gemächer. Vier Bücher. Eins nur für Interieur.
Nein, warte. Fest, das klingt nicht so schön. Tempel, Burgen und Gemächer.
Tempel ist schon besser. Zu viel. Ah, gut, Tempel geht.
Aber wenn ich ein Raya-Geweihte spielen will, ich will ja nicht einfach einen Standard-Tempel haben.
Will ich einfach nur einen Puff haben.
Ja. Dann hänge ich noch ein Mosaik an die Wand, dann ist es ein Tempel.
Ein Triptychon, da sind Titten drauf. Triptychon, ein Triptychon.
Guck mal, so ist die Frau angezogen, so ist sie nach.
Kunst.
It's art, I give you 20 million Schmeckel.
Okay, Kevin, bitte, wir haben abgelenkt.
Also, D&D hat in seiner Vanilla-Variante keine richtigen Basisregeln.
Buh, unspielbar, ich gehe.
Ja, es gibt halt sowas wie Gehilfen oder Diener, Heilings, die du hast. Oder auch was wie Lebensunterhalt kosten.
Steht in deinem Gesicht.
Und halt Downtime-Activities, die du machen kannst.
Ah, ja. Carousing.
Carousing, genau. Es gehört dazu, kannst du machen, aber hat nichts mit einem normalen Basisbau zu regeln. Ist aber wie bei Computerspielen, die Modder-Szene, also die externe Schreiber-Szene, ist halt riesig. Du kannst dir tausende Homebrew-Sachen kaufen, von kostenlos bis zu 20 Euro, habe ich gesehen, kostet.
Wenn es kostenlos ist, kann ich es dann kaufen?
Mit deiner Zeit.
Naja, halt PDF free to charge.
Also, ja, ist okay.
Also kannst du es halt dann nehmen auf Dungeon Master Skill, kannst du gibt's halt hunderte Supplements. Free
proves
dafür.
Often most costly.
Gängige Kampagnen haben in der Regel auch keinen Basisbau, weil du auch ständig unterwegs bist.
Du bist da ja
auch
oft in einem Dungeon. Ne?
Genau, du gehst halt in einem Dungeon und reist durch die Welt, durch die Dimension. Warum solltest du da zu einer Home-Basis zurückgehen?
Intervention? Gibt es irgendeine ganz berühmte Kampagne, wo man nur auf einem Ort sitzt? Ich habe letztens von einer gelesen, mit der Recherche nämlich auch. Lass mich nachdenken. Nein.
Irgendwie schon.
Bei D&D. Nennen wir mal die drei großen. Nicht Netherdeep, die andere.
Ich habe hier die Ausnahmen. Danke, dass du mich unterbrochen hast. Es gibt. Ich habe.
Schwertküste.
Also, weil viel gereist wird oder es einen empfundenen Zeitdruck gibt. Und da habe ich geschrieben, hier Einspruch von Andy, dass bei PC-Rollenspielen es eh keine Nebenquests sinnvoll sind, weil die Welt ja denen nichts untergehen soll.
Guter Punkt, bei tatsächlich bei vielen.
Die gefundenen Ausnahmen von so Kampagnen. Es gibt einmal Waterdeep Dragon heißt,
das
weil...
Das nicht, ne. Mach weiter.
Okay, weil da gibt es halt auch eine Taverne, die du managst.
Ach, das ist diese Zaubertaverne, oder?
Nee, das ist die...
Okay, Entschuldigung.
The Blablabla Portal.
Ja, okay. Ja, ich weiß, die gehört dir aber ja nicht. Ja, okay.
Ja, aber in dieser Kampagne, den Waterdeep Dragon Heist, meldest du eine Taverne, weil das halt nur in dieser einen Stadt spielst und du einen großen Heist vorbereitest, deswegen hast du da auch eine Basis.
Tales from the Yawning Portal.
Das Yawning Portal ist diese Taverne. Ja, okay. Genau, aber Tales from the Yawning Portal ist halt auch nur so eine, ist halt eine Sammlung von Kurzabenteuern und die spielen dann aber auch in dieser Kampagne. Also die gehen los immer in der Taverne, aber die Taverne gehört ihr nicht.
Tales of Interact.
Und die andere große Ausnahme ist Acquisitions Incorporated, das
Das hört sich gut an.
Das Spiel von den Penny, also das D&D-Buch von den Penny Arcade-Machern. Ach, das war das, ja, okay. Genau, und da hast du halt ein Franchise, die Acquisition Incorporated ist einfach ein großer Konzern im Spiel, eine Gilde von Abenteurern. So, mehr ist es nicht. Und in dem Buch leitest du eben dann auch eine Franchise-Außenstelle und die levelt mit dir. Und da gibt es halt auch Werte für. Es gibt halt dein Rang und dein erweitert, also dein Raum, ob du jetzt nur im Settlement in deinem Dorf quasi bist oder ob du ein großes Territory hast mit halt exklusiven Nutzungsrechten. Also es ist halt sehr bürokratisch alles. Das macht so diesen Charme. Das
ist ein bisschen auch als Gag gemeint, oder?
Es ist als Gag gemeint, genau. Das ist so, was wäre, wenn du mit den mit halt unseren echten Konzernkonzepten in eine Fantasy-Welt reingehen würdest. Und dort hast du eben auch deine Hirelings und du hast auch ein Majordomo, so halt dein Manager, der dann halt dir hilft bei deinen Aufgaben. Und du kannst auch Tasks übernehmen. Und die gehören dann, die können dann sein von mach Werbung für dein Unternehmen oder schau mal, dass du irgendwie dein Hauptquartier ausbaust. So Sachen eben. Und dann, je größer das Headquarter ist, das levelt ja mit dir, desto mehr kannst du dann halt auch kosmetische Sachen machen, du kannst auch defensive Sachen machen. Die haben halt alle keine großen Werte, es stehen aber immer dutzende Beispiele, halt lustige Beispiele drin, von dem, was du machen kannst. Du hast allerdings auch Kosten, du hast halt Upkeep-Kosten, weil so ein Unternehmen kostet ja auch Geld. Und je größer die sind, desto mehr Geld kosten die. Das kannst du halt entweder überhaupt nicht verfolgen, dieses Konzept, oder ja. du kannst es halt so kompliziert handhaben, wie du willst. Also als wir das damals mit meiner Runde gespielt haben, hatten die halt ein süßes kleines Excel-Sheet von Sachen eben. Dann haben sie auch ihren Heilings Namen gegeben und ein paar Eigenschaften.
Weil da musstest du gar nichts mehr planen. Und
dann hat Kevin sie auch mal euren Scheiß.
Ja, tatsächlich. Du musst einfach nur gucken, aha, was kostet das oder was könnt ihr da machen? Und fertig. Und auch diese Tasks, die kannst du dann halt unterteilen in Planung und Durchführung, aber kannst du auch dann so kannst du halt auch so verkomplizieren, wie du willst oder wie die Leute Lust drauf haben.
Wenn Leute halt Spaß haben, ich sehe ja so einen Christoph, der kann einfach den 6 Stunden lang nur planen.
Ja, also die haben dann, irgendwie so einen Candy-Shop draus gemacht, also so einen Süßigkeiten-Warenladen, den sie laufen haben und dann waren halt auch die Aufgaben, reise irgendwie da hinten in den Wald und such mal neue Wurzeln oder neue Geschmäcker dafür einfach, für die Süßigkeiten.
Hört sich ein bisschen strange und lame an, aber ja.
Ey, wenn die da Spaß dran haben, ja. Das ist doch
put
das
Ziel als Game. Make it lame and game.
Intervention. Spielst einfach so einen spitzenden Charakter, der 9-mal mit dem Bogen angeschossen ist, trotzdem überlebt ist und Bade ist.
Intervention.
Kampfbade.
Wo du gerade sagst, es hat halt auch dann Upkeep und so natürlich. Ich erinnere mich, als wir mal so ein bisschen Blades gespielt haben damals, so semi nach dem Upkeep, Regelbuch.
Da gab's das, ja.
Das ist oft schwierig, weil du bist oft dann damit beschäftigt, der alte Cartman-Trick, deinen Vergnügungspark am Laufen zu halten und sonst nichts zu tun. Ja. Und wenn du nicht quasi sehr strukturiert spielst, ich mache Auftrag X, hab Geld, investiere jetzt in meinen Upkeep, funktioniert dieses System nicht.
Ja,
weil wir hatten oft das Problem, du machst was, es geht was in der Story schief, du kriegst kein Geld und alles will Upkeep. Das ist narrativ okay, aber stürzt sich regeltechnisch schnell ins Verderben.
Ja, natürlich, aber die Kampagne, die halt in dem Buch auch mit dabei ist, ist halt so angelegt, dass du zwischen deinen großen Hauptmissionen immer 1 bis 2 Monate Zeit hast, wo du dich halt um dein Franchise kümmern kannst. Und so kannst du theoretisch ja auch deine Homebrew-Kampagne dann aufbauen, dass du, wenn die Leute zum Beispiel sagen, ja, wir wollen mal unsere Hirelings vielleicht da in die nächste Stadt schicken und einfach mal so nach dem Rechten zu sehen oder hören, wo es da Business-Opportunities gibt, dann weißt du als Spielleiter, okay, für den nächsten Abend kann ich da Gerüchte halt vorbereiten und dass dann halt sich was dahin entwickelt.
Ja, das ist ja okay. Das ist okay.
Das kann man halt handhaben.
Das finde ich immer komisch übrigens. Das bricht oft die Narrative mit diesen Upkeep und alles System. Ist immer das Gleiche. Ja. Weil das Problem ist, du erlebst dann irgendwas Cooles und eigentlich geht das alles nicht so schnell. Und du musst immer so Sachen machen, das sind 2 Monate dazwischen. Aber oft gerät das Spiel dann dazwischen. So, ja, wir wollen jetzt aber nicht 2 Monate nichts tun. Wir wollen die ganze Zeit durcheskalieren, weißt du?
Ja.
Oder du entdeckst gerade irgendwas Cooles. Zum Beispiel bei Mutant Year Zero sind die irgendwo hingereist, haben einen Bunker gefunden, eine andere Enklave. Ja, jetzt sind die da. Das Spiel will aber, dass wir ein Projekt machen. Nächsten Anfang vom Abend, weißt du? Du verhinderst quasi dann die Narrative an der Stelle. Du kannst sagen, ja, pass auf, ihr geht einfach wieder zurück, einen Monat später kommt ihr da wieder hin. Ja. Klar, aber.
Oder du hast halt irgendwelche Dullis,
ja, die daneben ja deine, ja, Basis.
Genau, das haben wir dann auch geregelt und gesagt, pass auf, eure Projekte werden quasi ohne euch weitergemacht, dann spielen wir kurz trotzdem wieder Enklave. Das ist ein gut, netter, narrativer Kniff, wie so eine Kamera, die kurz guckt, dass da noch was passiert.
Ja. Vielleicht ist es da auch nicht verkehrt, wenn du dann, sagen wir mal, so einen NPC oder einen Henchman hast, der zu dir gehört. Du weißt, wenn ich weg bin, kann der dies.
Sobald der einen Namen hat, läuft der auch weg.
Der ist
nur so wie so ein Dobby, der einfach nur, ja, Sklavenkreatur ist, ja, der nur für dich da ist, wenn du AFK gehst.
Aber ach so, was ich vorhin schon im Kopf hatte, auch wenn es jetzt, wir haben es jetzt nicht aktiv angesprochen, aber schon, eben schon impliziert, diese ganzen Systeme funktionieren halt eigentlich nur in Kampagnen, wo du am gleichen Ort bist.
Ja,
oder so, immer so, mal wieder auftauchst. Oder du hast eine mobile Basis.
Gibt's Sandcrawler. Auch, ja. Gibt's auch, oder?
Zug.
Aber es funktioniert halt eigentlich nicht, wenn du Adventurer on the Road bist.
Nee. Ja, in den späteren Kapiteln hast du dann halt Portale, wo du dann eben hingehen kannst. Aber es ist schon auf einem Kontinent.
Ja, ja, du solltest auch immer mal wieder heimkommen, sonst ergibt es keinen Sinn.
Macht auch keinen Sinn, tatsächlich. Ich baue mir eine Basis, bin aber nie da.
Und ich hatte halt dann auch wirklich Glück mit der Gruppe, weil sie haben sich einerseits dann immer auf die neuen Kapitel gefreut, sie haben auch andererseits sich darauf gefreut, nach Hause zu kommen und halt wieder diese Monatstabelle anzuschauen, um zu planen, wer übernimmt jetzt welche Aufgabe, ja, und wie kommt das Geld rein. Wir müssen Werbung machen, wir müssen neue Sachen entwickeln. Da hatte ich halt einfach Glück. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann halt Dullis gibt, die mehr Basis bauen.
Machen. Ja, wir haben
ich glaube, es ist schwierig, das zu balancen, weil es gibt Leute, die haben gar keinen Bock auf die Basis dann.
Ja, bei Star Wars nur dazu mal probiert mit so verschiedenen Systemen und Planeten. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Da haben wir dann irgendwie angefangen, Regeln zu schreiben und es war völlig egal, weil keiner Bock hatte, was
zu tun. Ja, weil Star Wars war. Man reist halt rum und macht Sachen kaputt.
Ja, ja.
Und da war das Tempo halt auch schon wieder so wow, Adventure, ja, ja, hinfliegen.
Genau.
Und
genau, wenn du ein cooles, schnelles Tempo haben willst, passt Basenbau einfach nicht
dazu. Und Star Wars ist auch so ein bisschen, weil du setzt ja ins Raumschiff und bist weg.
Ja.
Aber da könntest du ja schon wieder umdenken und sagen, okay, ihr habt halt jetzt ein Raumschiff, machen wir halt die Perspektive eins runter und ihr könnt in eurem Raumschiff rumpimpen.
Ja, aber dann
wenn ich sinnvolle Regeln dafür habe.
Dann bist du eher wie bei Scum and Villainy quasi. Ja. Du bist so ein Schmuggler oder Rogue Trader, du hast ein wichtiges Raumschiff. Bei Star Wars ist ein Raumschiff meiner Meinung nach in den Rollenspielen und in den Filmen immer irgendwie auch egal, dann ist es halt weg.
Ja,
wenn es nicht, halt ein neues.
Nicht der Millennium Falcon ist,
genau,
ist
es ist wirklich das einzige Schiff, das nicht einfach weg sein sollte. Aber alle anderen, und auch der Millennium Falcon, an dem ist nichts gemacht worden. Der hat eine Klappe für Schmugglersachen.
Und eine neue eckige Schüssel.
Richtig, genau, das ist alles, was er hat.
Und keinen Kompressor mehr.
Okay. Er hatte die eckige Schüssel war am Anfang, die runde ist die neue.
Sicher?
Ja.
Okay.
Na,
ich glaube fast 50, nicht.
50-50.
Nee, ich glaube nicht.
Die runde ist die neue.
Ziemlich sicher, dass die runde die alte war.
Okay. Auf jeden Fall hat er eigentlich die Schüssel geändert.
Ja.
Okay. Ja.
Also das will ich noch dazu sagen. Also halt eine kleine Anekdote, weil dann irgendwann haben sie in dieser Stadt waren sie halt dann einfach so. Also.
Alle hatten Diabetes. Ja. Du verkaufst übrigens in der Mittelalterstadt Candy. Ist das Schlechteste, was du machen kannst.
Alle
Leute sterben einfach alle. Haben alle Karies.
Ja, wir sind dann, wollen auch tatsächlich dann mit dem Bürgermeister verhandeln, dass sie weniger Steuern zahlen müssen, um das Upkeep zu drücken, weil sie halt auch einfach so viele Leute von außerhalb in die Stadt bringen, was so den Tourismus fördert.
Ja.
Also es ist, wie, wenn man sich auf dieses Konzept einlässt und da Spaß mit hat, kann man da schon...
Okay, das ist ja schon fast keine Basissimulator, sondern der Business-Simulator.
Ja.
Du kannst halt effektiv wieder einen Plot draus machen und sagen, ja, der Bürgermeister macht es, wenn ihr ihm diesen kleinen Auftrag erfüllt.
Ja.
Wenn ihr seine Affäre mit Süßigkeiten vergiftet.
Nein, mit Rosen.
Ja, bringt Rosen zu meiner Affäre. Okay, also das hört sich sehr lustig und auch so ein bisschen ironisch gebrochen an.
Ja.
Ich wandere jetzt ins Tal der Ernsthaftigkeit zurück, okay? Und ich gehe
Valley of Despair.
Und ich sage euch, der Weg ist steinig. Also wir fangen an.
Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer.
Also, wichtig ist, wo bekommt man sein Acrylamid her? Nee, wie heißt das? Adenochron.
Du hast gesagt, fangen wir nicht nochmal an.
Fangen wir nicht nochmal an. Okay. Wo war ich? Genau. Forbidden Lands hat ein eigenes Kapitel, The Stronghold. Und da kann man ein Stronghold etablieren.
Kannst du kurz erwähnen, was Forbidden Lands ist?
Forbidden Lands ist ein klassisches Fantasy-Hexcrawl-Erkundungsgame.
Okay.
Das heißt, du bist in den Forbidden Lands, du hast eine Hex-Map und sollst die in alle Richtungen erkunden, hast aber auch immer eine Stronghold, zu der du zurückkommst.
Also effektiv D&D.
Bin ich absolut aber auch nicht.
Nein, aber Fantasy...
Na, nee, es ist wirklich noch viel klassischer.
Verstoße ich aber nicht schon gegen Gesetze, wenn ich in diesen Forbidden Lands bin?
Ja.
Weil die sind verboten. Ja. Von wem sind die denn verboten?
Eben.
Das machst du immer alles, was man dir sagt.
Ja, auf jeden Fall, das ist mehr so ein, ist mehr so ein Hexcrawl-Exploration-Game.
Wir sind in Forbidden Lands. Was sagt Kevin? Der sitzt da hinten im Stronghold.
Ja. Ah, für Kevin haben wir dann den Dungeon. Da kann man, da kann man einsperren. Auf jeden Fall, du bist halt in diesen Forbidden Lands und Forbidden Lands spielt sich so ein bisschen Meta manchmal. Du spielst nicht die ganzen vielen kleinen Sachen oft aus, sondern du reist halt viel, dann erlebst du da einen Encounter, dann hast du die Hex aufgedeckt, dann entdeckst du eine andere Festung, ein anderes Königreich und so. Du spielst also schon eher auf der oberen Ebene der
Vogelperspektive.
So ein bisschen, ja. Aber du hast schon... Du hast auf jeden Fall Hirelings zum Beispiel. Also, du hast einen Stronghold, du baust dir einen Stronghold. Es gibt verschiedene Floors, dann tropft das Dach oder so. Harpien oder ein Geist wohnt in deinem Schloss, kann passieren. Aber dann baust du ein Schloss und das Schloss hat ganz handfeste Funktionen. Zum einen kannst du dort übernachten und kannst wieder komplett heilen und so weiter. Und du kannst eine Upkeep, natürlich musst du bezahlen. Und du kannst dir Leute anstellen und du kannst Sachen bauen. Und tatsächlich gibt es tonnenweise Scheiß, den du bauen kannst. Und egal, was du bauen willst. Sag mal, Kevin, du möchtest
einen Dungeon bauen. Aber das ist gerade, es ist alles so bieder ernst. Das ist jetzt kein Fantasy.
Nein. Das ist kein Fun. Das ist ernsthafte Fantasy.
Okay.
Also, dann. Forbidden Lands ist, bist schon ein Stück weit ironiefrei.
Ich erstmal einen guten Abbot. Abbot
haben. Ja, ein Abbot. Das ist, du kannst einen Builder haben, einen Master-Builder. Wie bei Die Säulen der Erde.
Ja, Tom der Builder.
Richtig, und weil die Helden bestimmt Tom länger leben, kannst du auch gucken, dass dein Sohn auch ausgebildet wird.
Ja, oh Gott.
Aber pass auf, sag mal, du willst einen Dungeon bauen. Ja. Ah, nee, der Dungeon hat keine Requirements. Okay, der hat keine Requirements, brauchst nichts, wenn du einen Dungeon bauen willst. Nur eine Prinzessin, die du reinlegst und ein Messer, um sie umzubringen. Raw Materials, brauchst 50 Stein und 20 Iron.
Muss ich aber nicht selber...
Doch, kannst auch kaufen, aber irgendwo müssen die herkommen.
Okay, habe ich nicht Hirelings, die halt Steine kloppen?
Du hast gesagt, du willst einen Dungeon bauen ohne Hirelings. Das war nicht meine Entscheidung. Dann brauchst du Tools, brauchst einen Sledgehammer, eine Säge und einen Hammer.
Okay, dann muss ich mir erstmal Hirelings. Aber wie bezahle ich die?
Ja, erstmal musst du erstmal Abenteuer erleben. Aber du brauchst Zeit für einen Dungeon, ist eine Woche, gibt dir plus eins Reputation und hat den Effekt, dass du bis zu 4 Prisoners einsperren kannst. Du kannst einen Jailer anstellen, solltest du auch, weil sonst musst du ja selber aufpassen. Wow. Und die können nicht entkommen. Slim Chances of Escape, solange der Jailer aufpasst. Oder du. Mhm. Also man sollte, bevor man einen Dungeon baut, eigentlich einen Jailer einstellen. Weil sonst, du brauchst eigentlich erstmal auch Gefangene. Aber wohin mit denen, wenn du keinen Dungeon hast?
Aber wenn ich einen Jailer einstelle und aber noch keinen Dungeon habe, dann bezahle ich den ja umsonst.
Ja, eben. Bau lieber eine Bäckerei am
Anfang. Oder such dir einen Jailer, der auch einen Dungeon bauen kann.
Ja.
Das ist...
Jailbuilder.
Hirelings. Ich gebe euch mal was. Hirelings. Sagen wir mal, ihr habt genug Geld, um euch ein paar Hirelings zu holen. Ihr könnt euch zum Beispiel einen Baker holen, einen Carpenter, einen Executioner.
Candlestick
Baker. Der Executioner ist tatsächlich gar nicht so billig. Aber ein Silver für jede Execution.
Kriegt den mache ich selbst.
Möchte ich übrigens erwähnen, tatsächlich, wenn du... Achtung,
du darfst nur exekutieren, wenn du Gallows hast.
Nein. Wer sagt mir, dass ich nicht tun darf, was ich will? Ich bin der König. Ich spare mir den Silberling und exekutiere alles selbst.
Ja, aber dann hast du auch deinen gewissen Ruf. Das ist der König, der wohnt in seiner runtergekommenen Burg, die ein tropfendes Dach hat.
Nein,
der exekutiert die Leute mit seinem Hammer, weil er mehr nicht hat.
Nein, tut er nicht. Er spart sich das Geld für den Executioner und gibt es in seine Festung stattdessen.
Gibt's den Bürgern.
Ja, aber ich sag nur, die Leute spricht sich schon rum, dass du Leute exekutierst. Vor allem, deswegen gab's ja den Executioner, das macht ein schlechtes Bild.
Aber
jeder hasst den.
Die Leute sollen doch auch nicht hier in diesem Forbidden Land sein, ist doch verboten.
Aber das wär jetzt mehr so ein klassischer...
So heißt das von außen.
Das wäre jetzt mehr so ein klassischer Trope, wo du weißt, ja, ich scheiß auf die Narrative, weil das Gold spare ich mir, ich suche dir alles selbst.
Funktioniert nicht, weil dann deine Reputation runtergeht.
Wenn es klar ist.
Ich weiß nicht, ob es im Spiel steht, aber jeder Spielleiter, der seine 5 Klicker beisammen hat, sagt halt, deine Bürger haben Angst vor dir und hassen dich.
Warum?
Weil du halt ihre Verwandten umbringst. Wenn es der Executioner macht, warst du es nicht.
Ja.
Deswegen gibt's, ich sag nur, du hast einen Haufen Hirelings, du hast einen Miller und einen Miner und einen Smith und einen Tanner und einen Taylor und einen Hunter und einen Innkeeper und einen Guard.
Da kann man sagen, das mal.
Und einen Farmer.
Aber da müssen noch wirklich alle
Schüler. Ja, was bitte?
Es ist wieder ein Computerspiel.
Es ist eigentlich ein Computerspiel.
Es würde wieder besser als Computerspiel funktionieren.
Du hast auch ein Defense-Rating, wenn du angegriffen wirst, wird es einfach ausgewürfelt. Wenn du zum Beispiel eine Ramparts und Dings hast, wenn die Guards hungry sind, gibt es -1, weil du deine Guards nicht gefüttert hast.
Ich möchte,
du kannst auch gesieged werden.
Was ist, wenn der andere Grund hat?
Hast verloren.
Ja.
Also ich hätte, ich würde also gerne mal wirklich ein actual Play davon sehen, wo halt auch wirklich alle Leute dran dann beteiligt sind. Weil das ist doch wie, als würden 4 Leute vorm PC sitzen bei Stronghold oder ja. Age of Empires und halt...
Na, ich finde, du kannst es aber schon auch dann narrativ machen. Du machst dann halt so eine Phase, wie bei deinem Spiel.
Ja.
Pass auf, wir machen jetzt eine halbe Stunde, spielen wir Computerspiel. Ihr baut eure Basis aus, hier ist die Excel-Tabelle oder ein Bild oder so.
Ja.
Oder Figuren, man stellt Sachen hin. Und dann läuft man durch und sagt, Executioner, wie geht's dir denn heute? Ja. Und er fragt, gibt's was zu exekutieren? Sag ich, ja, im Dungeon gab's Ärger, die haben versucht auszubrechen, dann nehmen wir uns mal einen raus und den schlagen wir den Kopf ab.
Ja, das ist genau, du hast dann immer funny. So kleine Szenen mit, ja. mit Entscheidungen, die dann vielleicht auch Konsequenzen
haben. Funny Fact, ja, Funny Fact, es gibt eine Blackadder-Story, da exekutieren sie, verschieben sie die Termine, um mehr frei zu haben, exekutieren wir am Anfang der Woche einen, der erst am Ende der Woche fällig wäre und dann wird er begnadigt.
Ja, so Sachen. Ja, aber ich finde, du kannst da schon... gute Szenen mitspielen. Du darfst halt nicht übertreiben. Ich kann mir vorstellen, du bleibst da drin stecken, so ein bisschen.
Ja, aber wenn du Bock drauf hast, warum nicht?
Genau, du willst eine Forge haben, Kevin, zum Beispiel. Da brauchst du jetzt brauchst eine Woche für und du brauchst 60 Iron, 400 Stone. Dann sag ich, ja, ich hab keine 400 Stone. Dann sag ich, ja, dann müssen wir jetzt exploren. Dann gehen wir jetzt nach Norden und ich suche nach einer, wie Age of Empires, ich suche eine Steinquelle.
Es ist halt nicht für unseren Spielziel, es sind für Leute, die sagen, wir spielen jetzt mal 5 Jahre lang Forbidden Lands. Einfach.
Ja, und du auch
baust mal von nichts eine Burg.
Ja, und auch wirklich. Und auch in-game vergehen ja Jahre.
Ja.
Also so eine Forge dauert zum Beispiel eine Woche, ist sogar sehr optimistisch, ehrlich gesagt. Ja. Aber das dauert alles Wochen, um es zu bauen.
Ja, vielleicht erlebt es mein Charakter schon gar nicht mehr. Dass die
oder die Bürger.
Wie, genau. Wie die Deutschland-Takt 2070.
Ich weiß nicht, ob Forbidden Lands so ein Generationensystem hat. Das gibt es ja aber auch bei Kingmaker und so, dieses Generationensystem, dass du quasi der Anführer bist von irgendwas.
Und Crusader dann, Kings.
Nee, im Rollenspiel. Irgend so ein, das heißt, so ein Pathfinder-Ding, so ein Supplement, wo du König spielst.
Kingmaker,
ja. Oh, okay. Das ist auch ein Computerspiel, das ist auch ein Rollenspiel.
Ja. Deswegen war es auch schwer, darüber zu recherchieren, weil halt andauernd die in einem Computerspiel
sind. Ja, das ist wie bei Mutant Year Zero, seit es das Scheißspiel gibt. Aber auf jeden Fall.
Ey, es ist ein gutes Spiel.
Ja, aber es leitet mich immer um. auf jeden Fall ist das irgendwie nett und witzig. Und jetzt gehen wir den steinigen Weg mal ganz tief runter. Hahnmaster, wer kennt noch Hahnmaster? Was ist Hahnmaster? Das hört sich für Deutsche immer an wie Pisse.
Ja. Es ist halt irgendein
das super. Das ist ein Superheldenname. Ich bin der Hahnmaster.
Super tabellenlastiges Mittelalterspiel.
Ja.
Hätte ich gesagt, so im großen. Ja. Ich weiß nicht, was da wirklich vor sich geht, aber ich weiß, dass es super viele Regeln für jeden Scheiß hat, meine ich ja.
Yes.
Ja.
Und es gibt von nicht von Hahnmaster. Ich bin nicht sicher, ob das.
Ist Hahnmaster, Rollmaster oder umgekehrt? Gibt es was?
Ja, ähnliches? Die haben irgendwas miteinander zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ah, nee, das ist ein Columbia Games. Haaren und Haarenmaster. Und ich biete euch Haarenmänner. Und das Bild müsst ihr ja gesehen haben. Das habt ihr gesehen, ja? Hier. Da könnt ihr den Landvogt spielen. Ja.
Macht und das. Ich bin der Landvogt.
Ja, und da geht es tatsächlich darum, wirklich ganz ein klassisches Mittelalterdorf zu erschaffen. Und es hat einfach 80 Seiten Regeln dafür. Und es hat viele Regeln und du baust halt, da geht es halt darum, dass du dein Cropland hast, dann hast du deine Bauern und es geht auch ums Peasant Life. Da sind auch ein paar Rezepte drin, wie man Brot macht zum Beispiel.
Da lernst du einfach viel über das Mittelalter. Es ist wie so die Säulen der Erde zu spielen.
Ich bin nicht sicher, wie faktisch korrekt der Scheiß ist.
Du lernst wahrscheinlich, dass es scheiße war im Mittelalter.
Also das wäre halt super hart, wenn sie so diesen Anspruch haben und das dann nicht getreu machen.
Ja.
Also halt so geschichtsgetreu.
Naja, du kannst auf jeden Fall, ja, du generierst auf jeden Fall eine Village, es sieht schon ganz gut aus. Dann gibt es noch den Männerkalender, da steht zum Beispiel im Sommer im Larane wird Oats und Wheat geharvestet, aber Oats und Wheats werden zum Beispiel im Herbst, im Saver, das müsste der Oktober sein, wird das Fleisch geräuchert. Also es ist wirklich ein sehr komplexer Kalender, wann was zu passieren hat. Das hat wahrscheinlich sogar Sinn, aber zum Beispiel im Winter repariert man seine Tools.
Macht und Sinn.
Birthing Lambs and Kids.
Ja.
Das heißt, im März musst du auch gucken, dass gebumst wird, nehme ich an.
Ja.
Ich prüfe das. Ah, da ist ein Festival tatsächlich. Ich nehme an, das gehört dazu.
Ich sag,
das Peoni-Festival.
Ich sag, ohne es zu wissen, nein, du willst nicht, dass Tiere im Winter auf die Welt kommen, oder?
Da steht aber, dass Lämmer im Winter auf die Welt kommen sollen.
Ist das so? Nein, also ich hätte, wenn ich es raten müsste, ist doch eigentlich besser, normal kommt doch so Tiernachwuchs eher im Frühling, wo Nahrungsüberangebot ist.
Ich kann dir nur sagen, wo Hahnmänner seine...
Aber okay.
Da geht es auch nur um Lämmer und Kinder.
Es ist
vielleicht aber macht es Sinn, dass die im Winter auf die Welt kommen, die Kinder, weil die Bauern dann weniger zu tun haben.
Das mag sein. Bei Tieren, ist, also Naturtiere, hätte ich gesagt, sind eher so in warmen Zeiten.
Ja, ja, gut, Naturtiere, das sind aber du planst ja quasi. Okay,
alles klar. Die poppen halt nach Hibernation, also nach dem Winter fangen die an loszupoppen. Aber die kommen dann auch sehr schnell auf die Welt und haben noch ein bisschen Zeit, bevor der nächste Winter dann startet.
Da wird auf jeden Fall dein Haushalt baust du auf, da wird in Acres unterschieden, wie viel Military du hast, wie viel Craftsmen, wie viel Servants, wie viel Nobles bei dir wohnen. Und du bist halt wirklich der Landvogt und du hast zum Beispiel hier, du hast zum Beispiel Kosten, die auch
Kevin Punkte, ist, glaube ich, gerade gekommen.
Die können auch loyal sein. Den Landvogt, den Bailiff, die Gruppe.
Die Landvogte.
Die Households Craftsmen ist eine Liste aus 20 Leuten. Da gibt es einen Teamster, einen Salter, einen Scribe und einen Sage, einen Priest und einen Physician und einen Ostler.
Oder die Landvögtin.
Also, ich sag mal so. Erstmal dann lieber Blades.
Bist du, was anderes? Bist du dir sicher, aber woher soll ich der Weather Index Table zum Beispiel, wenn du eine 5 wirfst, ist es pur und also, es hat dann einen Index von 0,75 für deine Crops.
Danke, ich sag mal so, wenn du das so spielst, wie es da drin steht, spielst du halt keine Story mehr, sondern deine Story ist basiert in diesem Dorf.
Ja.
Da tut sich nichts mehr sonst.
Heißt ja auch Hahnmänner.
Ja, genau. Muss man wohl wollen, ja, diesen Spielstil.
Ich glaube, du spielst auch ein bisschen eine Soap.
Glaube ich auch,
natürlich.
Ja. Bauernaufstand, es kommt ein verdächtiger Ritter vorbeigeritten, der spioniert eure Defensive
Actions. Ich möchte sagen, das ist das Männerbudget-Map. Ja. Kevin, beschreib mir mal mit Worten, was du siehst. Und Achtung.
Wow, okay, wie viele Seiten hat denn das?
Es geht, das hat nur die zwei Seiten hier.
Ich sehe Landkarten, ich sehe Zeilen, ich sehe
aber das hier finde ich gut.
Skizzen. Und das ich sehe halt etwas, was aussieht wie ein typisches Character-Sheet, aber mit wirklich 100 Zeilen.
Ja.
Also, und...
Für deine Crops und deine...
Und die Sortierung ist schon nett gemeint, aber es ist trotzdem unübersichtlich.
Es sieht für mich aus wie ein Elster-Dokument. Also du machst ja dein Budget. Sag mal, dein Budget ist zum Beispiel 14.112 Gummipunkte. Keine Ahnung, was die für eine Währung haben. Kupfer oder so.
Ja.
Naja, und dann musst du halt gucken, was macht dein Household, was machen deine die Texas geben nur 2.000. Ich habe Ausgaben von 14.000, Bürger.
Es ist wirklich nicht mal ein Computerspiel, es ist einfach deine Steuererklärung.
Ja, dein Livestock. 94 Ochsen, 60 Kühe,
das ist
700 Goats, 900 Schafe. Der Mann hat Land.
Da muss ich jetzt einfach wirklich dazu sagen,
540 Schweine.
Da muss ich einfach dazu sagen, nein. Fass das alles in Food Supply plus 1 oder minus 1 zusammen.
Nein, ich glaub, das Problem ist,
das ist der Village Zensus. Das sind alle Leute, die bei dir wohnen.
Wir haben es verstanden, wir hassen das.
Es ist nicht unser Spielstil. Es gibt Leute, die können mit unserem Stil nichts anfangen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das irgendwo ernsthaft spielt.
Jeder NPC bei denen hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Werte für verschiedene Rents, Fees, Taxes, aber kein einziges Adjektiv, was er für ein Mensch ist.
Ja.
Ich weiß, wenn
du bist einfach nur, du bist wie für den Zensus, bist du halt einfach nur eine laufende Zahl.
Ja.
Doch, es muss es ja geben, weil es wurde ja entwickelt. Das heißt, es gibt noch Abnehmer dafür.
Ja, das ist aber alt. Ich glaube nicht, dass es noch das Hahnmaster generell durch die Decke geht und irgendwo Hahnmaster-Gruppen eskalieren.
Nein, es ist eine Minderheit, aber es gibt einfach Leute.
Wann wurde es gedruckt? Erste Version?
84.
Nicht schlecht.
Alles Gute kam das dann wieder raus.
So sieht's aus.
Die wilden 80s.
Ja, 84 kam das raus. Das war eine andere Zeit. Da hast du einfach.
Da waren Tabellen gefragt.
Da hast du auch, ich finde, das hier drückt das sehr gut aus. Das Logo von Columbia Games drückt aus, wie man das Spiel spielt. Angestrengt wie beim Kacken.
Ja, genau.
Man schaut sich Nase an Nase so an.
Es sieht auch sehr brettspielig aus.
Ja.
Auch das ist halt einfach was wahrscheinlich besser als Computerspiel
funktioniert. Das könnten wir doch aber so übernehmen für Heroes, wäre doch fantastisch. So, pass auf, alle Bürger
der Stadt macht erstmal 60 Millionen NPCs.
Mit Einkommen und vielleicht gibt es auch eine Superheldensteuer.
Nee. Also,
sag einfach nee.
Ja, maybe. Vielleicht gibt es eine Superheldensteuer, aber das ist dann auch wieder ein Wert. Plus eins, minus eins.
Übrigens, guter narrativer Plotpoint. Einer von euch kümmert sich um die.
Ja, wir brauchen Geld, habe ich vorhin auch schon drüber nachgedacht.
Ja, ja.
Wir haben maybe so ein paar Inkognito-Gönner.
Batmans.
Und das war's.
Ja, aber vielleicht gibt es auch eine Superheldensteuer, aber die ist für die von der Stadt, um eure Schäden zu reparieren.
Maybe.
Und dann sagen die Leute.
Aber wenn du halt nicht registriert bist als Superheld, ist schon mal wieder verdächtig.
Ja, und auch wenn die Bürger sagen halt, wie eine Superheldensteuer. 18 Euro im Monat für das?
Ja,
ja klar, die retten manchmal die
Frage ist, zahlen wir die oder die Bürger? Oder
nee, die Bürger.
Ja, oder
du zahlst natürlich selber nochmal.
Ja, maybe.
Wie so eine Hundesteuer.
Das ist genau, wie
da kommt
wie der Future-Hour-Folge. Der Wert des Diamanten übersteigt den Schaden, den ihr angerichtet habt, leicht.
So folgender, keine Ahnung, da kommt dann die Steuerprüfung und zählt eure Helden in der Basis und sagt, was Klasse 3? Sie sind Klasse 3, sie stehen ja als Klasse 1.
Ja.
Sie werden ja ganz anders versteuert.
Kann ich auch erstmal ihre Papiere sehen.
Jetzt die Frage, da muss man bei sowas auch drüber nachdenken, ob Superhelden Papiere haben.
Ja.
Also weißt du, ob das... Tendenziell sind alle Superhelden gemeldet in irgendeiner Form. Und das selbst wenn es nur intern ist.
Ja, maybe.
So wisst ihr, wer das ist.
Alles unklar. Oder du hältst dich halt einfach nicht dran.
Was sollen sie denn machen? Wir sind
ja,
Gott.
Ja, wobei...
Ah, geht die Reputation wieder runter.
Ja, und wir haben ja schon, du bist halt de facto trotzdem nicht Superman oder so. Also du willst dich halt theoretisch nicht mit der gesamten Polizei oder dem Militär anlegen.
Wie bei GTA.
Ja.
Ein paar kriegst du, aber wenn 5 Sterne hast, dann kommst du einfach nicht mehr raus aus der Nummer.
Musst dich verstecken.
Also, Hahnmänner wann? Nur damit jeder sagen kann, mach Platz, hier ist der Landvogt. Mach Platz, hier ist der Landvogt.
Wir kommen alle in Gewänder.
ich sag mal,
und dann gebe ich euch eure Papier-Excel-Tabelle.
Ja, nee, also dann muss ich schon eher sagen, dann finde ich dieses, ich würde das jetzt mal trennen, und zwar in eher, und widersprechen wir jetzt ein bisschen von vorhin selbst, aber es ist schwierig zu sagen.
Wie vorhin schon.
Dann würde ich das lieber trennen in ein eher konzeptbasiertes System wie Blades, als in ein detailbasiertes System wie das.
Ja.
Weil ich will nicht rumhantieren. Das ist wie Kugeln zählen. Das machst du einfach nicht heute. Würfel einen fucking Würfel. Wenn du eine 1 hast, hast du leer geschossen. Ende.
Ja, auch bei Computerspielen wird dir ja dieses Kugeln zählen abgenommen. Deswegen sind die ja beliebt. Also auch bei sowas wie... wie heißt das beliebteste, dieses Aufbauspiel, das beste Aufbauspiel der Welt von dem einen Typ?
Black and White.
Nein, das eine Indie-Spiel.
Colonization.
Wo du in einem Garten rumläufst und heiratest.
Stardew Valley.
Ja. Da musst du ja auch keine Excel-Tabelle nebenher aufmachen. Das Spiel zeigt dir ja alles brav an und berechnet alles. Ich glaube, wenn du alles selber berechnen müsstest, Stardew Valley als Rollenspiel wäre auch so, oh, das will ich jetzt aber nicht machen, weißt du? Also, wie Baldur's Gate, dieser Komfortfaktor, wenn diese Scheißarbeit erledigt wird, da würde das auch nicht funktionieren mit Konzepten.
Jemand anderes hat ja die Arbeit dafür abgenommen.
Genau.
Ja gut, Dwarf Fortress ist ja auch so
ähnlich. Oh, Dwarf Fortress, ja, okay.
Also halt auch so detailliert, auch so mit Zahlen, aber es geht trotzdem durch die Decke, weil es dann ja...
Ja,
auch,
muss auch sagen,
weil durch den Random-Faktor auch... lustige Situationen.
Aber auch da ist...
Aber Dwarf Fortress ist schon nochmal ein acquired taste.
Und ich weiß jetzt nicht, wie die Statistiken aussehen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass gerade so Spiele, das kaufen ein paar Leute, weil sie denken, oh geil, dann gucken sie rein, spielen eine halbe Stunde und dann war's das. Gekauft ist es trotzdem, weil du doch einfach merkst, brrr.
Das
ist
aber dann schreibe ich keine Rezension. Und
nee, sage, das wird schon gekauft, aber das sind sehr deutsch, so diese Wirtschaftssimulation.
Das ist halt wie Sid Meier's Alpha Centauri oder so.
Ja,
oder so, ist wo ich auch denke, nein,
ja,
aber es gibt Leute, die haben Spaß dran. Also,
aber als Computerspiel sehe ich es ja noch ein, weil du hast die ganze Arbeit nicht. Aber hier...
Wie halt Roll for the Galaxy oder so, wenn ich halt schon den Tisch sehe, habe ich schon keinen Bock mehr.
Ja, du musst halt viel zählen. Aber da, wie gesagt, das funktioniert deswegen besser im Rollenspiel als Konzept.
Ja, Konzept.
Aber dann hast du gesagt, das ist jetzt ungenau.
Ja, ab wann wird es jetzt ungenau?
Ich sehe schon, die Kampagne wird jetzt unzufrieden sein.
Ja, ich bin ja...
Es wird zu ungenau, mach du es genauer.
Nee, das ist mir zu ungenau liegt vielleicht, glaube ich, an diesem Blades-Approach, wo du... weil ich hab's ja ein bisschen überflogen oder
durchgelesen. Ja, Blaze macht mich auch mal ein bisschen betroffen.
Und es ist halt oft, es steht irgendwas Klares drin und dann kommt wieder, naja, aber dann ist halt, dann muss irgendwie, dann wird's kompliziert und dann passiert halt irgendwas. Ja, aber da, weißt du, da oben steht +1 und hier steht, dann passiert irgendwas anderes.
Ja, ich finde, beim Basenbau finde ich es relativ fair, wenn da ein Wert dran gebunden ist, wie bei Mutant Year Zero, du hast jetzt halt Verteidigung, 25.
Ja, oder sagen wir es andersrum, vielleicht mag ich klare Werte, aber auf einer Konzeptebene. +1 Food, Ende. Das ist okay.
Ja.
Ich will nicht, du hast 17 Ochsen, aber nicht genug Wasser. Weißt du, da habe ich schon wieder keinen Bock. Ja, aber das ist doch... Aber muss ich in den meisten Systemen, muss ich das trennen? Nein.
Ja,
nein.
Deswegen dieses Abstrakte, pass auf, ich kümmere mich um Essen, du investierst Zeit, damit irgendwas Sinnvolles bei rauskommt.
Ja, und dann kannst du da ja auch noch einen kleinen Subplot reinbauen, ist okay.
Und einen Check. Man kann ja auch sagen, wenn man einen Idioten schickt für sowas, dann klappt es halt vielleicht nicht.
Eher nicht, ja.
Oder wenn du sagst, du willst Mauern bauen und schickst halt den Magier.
Wenn du selbst gehst, klappt es wahrscheinlich, aber dann kannst du nicht mit dem NPC flirten.
Müssen die Bürger wirklich essen? Ja, was ist jetzt unsere Empfehlung?
Hahnmänner.
Don't.
Ja, wie immer, spielt das, was euch Spaß macht?
Nein.
Nein, ich
lehne mich mal stark aus dem Fenster und spreche wahrscheinlich für die meisten, wenn ich sage, sowohl diese Excel-Tabelle, die du gefunden hast, wie auch Hahnmänner oder so, ist annähernd unspielbar in der heutigen Zeit.
Da sitzt einer gerade daheim und macht Hahnmänner, hört sich das richtig interessant
an. Wenn du, da brauchst du ja auch noch 5 Leute, die auf das alles Bock haben, weißt du?
Das ist schon eine sehr spezielle Gruppe, ja.
Ja, ja. Also ist schon, ich sag mal, eher schon die Richtung Mutant Year Zero, Blades, wo vielleicht oder auch detailliert ist, aber auf eine einfache Art und Weise. Also ja. Es ist wirklich, ich find's wirklich albern, sorry, Hühner und Ochsen und Schafe zu trennen bei deinem Food Supply. Nee.
Wobei ich sagen muss, bei dem...
Also dann hast du wirklich zu viel Zeit.
Bei dem Mutant Tech Tree streiche ich manchmal auch Requirements, wenn sie narrativ keinen Sinn ergeben. Ja. Zum Beispiel steht dann bei irgendwas ein Requirement, du willst zum Beispiel einen Aussichtsturm bauen, brauchst aber irgendwie... keine Ahnung, irgendwas, dann sag ich, ja, du kannst auch so einen Turm bauen, weißt du, also es gibt ja. Dinge, die kann man einfach wuppen dann,
ja.
Zum Beispiel bei so einem Superhelden-System, wenn du sagst, ich will mit dem Bürgermeister reden, würde ich sagen, nee, das geht unter Reputation 20 einfach nicht,
ja.
Die nimmt euch nicht ernst vorher.
Oder du brichst ein.
Ja, das kannst du immer machen.
Ja.
Da stehst du bei Amanda Waller in der Dusche,
ja.
Wie Batman.
Whoopsie.
Ja, aber das ist eine ganz andere Approach dann.
Genau.
Aber es gibt so Dinge, das finde ich so hardlocked Sachen, wo man sagt, pass auf, auch narrativ macht das Sinn. Man nimmt euch nicht ernst, bis ihr X gemacht habt. Oder ihr könnt keine.
Ja.
Ihr könnt bei den Bürgern niemals über Reputation 10 kommen, wenn ihr nicht mindestens 3 Superheldentaten vollbracht habt.
Wenn es diegetisch ist.
Ja, genau. Ja. Also nicht einfach, ja, wenn anders geht's auch, sagt, ja, ich investiere halt 400 Stunden. Was hast du da gemacht? Will ich nicht drüber reden.
Ja.
X-Karte.
Ja, ja. Also, ja, wie gesagt, also ich sag mal, eher weg von der Richtung Hahnmänner.
Ich mag es übrigens abschließend, wenn das die Welt ein Charakterblatt hat.
Ja.
Ein einfaches.
Ein einfaches, genau, das ist der Gag.
So 10 Werte.
Ich, ja, muss nicht unbedingt, ich muss nicht unbedingt 27 verschiedene Verteidigungsmöglichkeiten meiner Basis wissen, aber wenn da irgendwie draufsteht...
14 Ochsen, 13 Wasser.
Plus 1 Mauern, minus 1 Wachen, weil ihr keine anderen Typen reinhaben wollt, ist doch irgendwie auch okay.
Also auch nicht so simpel wie bei Vampire, wo, okay, Haven, Sicherheit, 3 Punkte.
Ja, das ist...
Das ist doch irgendwie semi-okay, finde ich. Da ist, natürlich ist es nicht, auch nicht hundertprozentig klar, aber das ist mir allemal lieber als jetzt vermutlich Hahnmänner. Wie viel Wachen? Was haben die für Rüstung? Was haben die für Wachen?
Haben die gegessen?
In welcher Schicht arbeiten die? Genau, was haben die gegessen? Also dann lieber, nee, Wachen 3.
Tatsächlich ist das sehr unterkomplex, aber bei Vampire soll dein Haven ja auch kein Ort sein, der wirklich ausgespielt wird, weil ja jeder ein Einzelhaven hat.
Ja, und Wachen,
so ein Elysium zum Beispiel zu verwalten, da wäre es wieder interessant.
Und Wachen 3, ob das jetzt impliziert, du hast jetzt 20 Mann und die sind halb verhungert.
Ja, du meinst,
oder du hast nur 5 Mann, aber die sind gut
gerüstet. Also ich höre daraus, du möchtest die Liste der Yeoman haben.
Ist irgendwie
da
auch okay.
12 verschiedene. Bist du mehr so ein Langbogentyp oder ein Kurzbogentyp?
Ich höre gar nicht zu. Nein, am Ende des Tages läuft es doch darauf raus, wie effektiv ist X.
Ja.
Weißt du? Und ob das jetzt ein paar mehr sind, mit weniger Waffen oder ein paar weniger mit besserer Rüstung, kommt irgendwie aufs Gleiche raus.
Wenn man so spielen will.
Plus minus.
Achso, du weißt, das ist der eine, der ist Karl. Das ist so ein herzensguter Mensch, aber er ist halt nicht so ein guter.
Aber
er
ist ein Team. Ja, aber er ist
Teamplayer. Er ist gut fürs Team.
Ja.
Gut für die Moral.
Aber vielleicht bringt er immer Essen mit und deswegen sind die paar Dudes gut genährt.
Genau, der bringt den Bogenschützen immer Fleischkäse weg.
Und dann braucht Karl auch keine eigenen Werte. Dann ist er ein Teil dieser Gruppe.
Der eine Ochse musste eh weg, der hatte kein Wasser. Ein letztes noch.
Nein.
Weil nicht dazu, sondern das Charakterblatt sollte sein wie so ein gutes, modernes Charakterblatt, nämlich wenige Attribute, die völlig klar sind, also 4 bis 5, so wie Culture, Verteidigung, whatever, und einfach Fertigkeiten, die man kaufen kann. Also wie Charaktere, so ein Wirbelangriff, aber die Basis hat statt Wirbelangriff einmal Angriff zurückschlagen.
Das
whatever.
Ist, das ist tatsächlich
oder
auch
einmal
eher
der
so
Schatz-Decoy.
Ja, da hat auch die ganzen Factions haben irgendwie 3 oder 4 Skills, Ressourceneinfluss, bla. Ist okay.
Du klaust den Schatz und die haben aber das Feature Decoy-Schatz. Ist nichts drin. Cool, okay? Ist so. Ja. Haben sie halt gekauft.
Ja.
Whatever.
Sowas.
Ja. Das würde ich auch so machen.
Ja. Das ist.
Dass du auf einen Blick sehen kannst, wie ist die Lage der Nation gerade. Und nicht erst dein Elster-Programm öffnen musst, ein weiteres Programm, um das Elster-Programm zu verstehen. Dann wird's geprüft.
Ja.
Aber wenn du den Abbot spielen willst, wie gesagt, ich glaube auch übrigens, wenn man erst Hahnmänner vorstellt und durcherklärt und danach sagt, komm, lass Forbidden Lands spielen, sagen alle, super einfach. Also Forbidden Lands wirkt dadurch wirklich einfach.
Es ist halt immer kontextabhängig, ja.
Ja, ist wirklich so.
Es ist halt alles ein bisschen Shit. Also, weil das sind halt viele dieser Spiele aus den 80ern oder Anfang 90ern. Da waren halt einfach Regeln und Tabellen geil.
Und die Leute haben halt experimentiert.
Ja, und
halt, wie weit und kann ich gehen?
Funny Fact zum Thema Ameri Trash. Genau das gleiche passiert aktuell mit Brettspielen, meiner Meinung nach, auf Kickstarter.
Ja.
Mehr Regeln, mehr Figuren, scheißegal, ob es funktioniert.
Super geiles Artwork.
Ja, genau.
Habe ich das gesagt, dass das Wort dafür Ameri Trash ist? Habe ich schon gegen gelernt.
Ja, hast du es gesagt.
Ja, aber ähnlich.
Ich habe es zum ersten Mal gehört.
Weil ich habe das Spiel beschrieben, mein klassischer Ameritrash. Und er hat auch gesagt, Europäer machen tendenziell mittlerweile die besseren Spiele, weil wir eine längere Tradition an gut durchdachten Systemen
an gut durchdachten Sachen haben.
Ja, das hätte ich politisch und regeltechnisch. Ja. Also, da diese Amerika ist oft so mehr Schein als Sein, das Spiel. Ja. Weißt,
und gesagt, Mini or not.
Ja, genau, genau.
Es funktioniert zwar null, aber hier sind coole Figuren.
Ja, ja. Und für 50.000 mehr kriegt ihr noch eine zweite Figur dazu.
Ja. Ich sehe es tatsächlich, wenn das jetzt, wenn jetzt einer, du gehst zu einem nach Hause, wie dieser komische Typ mit der 20 Jahre D&D-Kampagne, und der hat so einen Hahn-Männer und hat alles an Figuren. Und du kannst alle Ochsen hinstellen und der baut dir die Basis. Wie oft
hast du schon gespielt? Noch nie.
Ja, aber dann so, da würde ich mir das einmal angucken.
Wenn, ja, aber
weil die Schauwerte so hoch sind.
Für sowas brauchst du wahrscheinlich einen maximal motivierten, erfahrenen Spielleiter.
Ja.
Ansonsten hockst du nämlich wieder rum.
Da fällt mir ein, 2025, Agricola.
You heard it here
first. Das ist übrigens auch Basenbau, ne?
Ja. Aber mit für Twist.
Ja.
Seit 8 Jahren in der Mache.
Seit 8 Jahren in der Mache. Wir sagen dazu nichts. Ihr habt nichts, es ist wie Dr. Akula. Okay, Kevin.
Ja, Dankeschön fürs Zuhören. Also, ja,
vermuten wir. Vielleicht läuft es auch nebenher und seid kacken.
Oder ihr seid schon eingeschlafen.
Oder ihr seid online, versucht verzweifelt Haaren Männer zu kaufen.
Achtung, wenn ihr eingeschlafen seid.
Das waren
Andi,
Andreas
und Kevin.
Und zusammen waren wir der Rollenspiel-Podcast.
Du kannst Haaren Männer für $40 neu kaufen gerade. Okay, ciao. Add to cart. Oh Gott, die Website, wie sie aussieht.
No. Don't look, look at it. Don't even look at it.
Sie sieht aus wie eine Karte.
It can't be played.
It's
never.
It's too late, Mom. Ein blaues Land. That's all, folks.